Ich weiß nicht, wer das letzte Mal bei Gentechnologie da war. Diesmal wird es ganz anders. Es wird nicht so schön gegliedert und nicht so schön logisch und vielleicht auch nicht so langweilig. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen schon mal auf einer Intensivstation war? Einfach mal so, wer schon mal war. Als Besucher?
Ja.
War schon mal einer als Patient auf einer Intensivstation? Das würde ich natürlich am liebsten fragen, wie war es? Furchtbar.
Das kommt drauf an, mit was.
Wie haben Sie das empfunden auf der Intensivstation?
Als Besucher.
Als Besucher.
Also erschreckend. Also meine Oma war da mit Katzenfreund. Halt dort irgendwo. Das war schon irgendwie Erschütterung bei mir. Oder irgendwie so. Und jetzt weiß ich, wie geht es jetzt wirklich aus.
Das heißt, die Krankheit war erschreckend oder die Station?
Oder ja, die Station, da habe ich, das hat mich weniger berührt, weil es halt. Meine Oma, da war ich die persönliche Beziehung zu der Person, die das lag, wahrscheinlich stärker, die mich irgendwo damit genommen hat.
Und die Geräte sind, die lösen Respekt ein.
Und die Atmosphäre ist halt hochsensibel. Gerade weil man merkt, es ist so extrem alles hier. Es geht da immer um Leben und Tod, eben vielleicht.
Es sieht zumindest so aus, ja.
Als Besucher denkt man das, glaube ich.
Gibt es noch andere Eindrücke? War es nicht so beeindruckend, oder? Also der
ich persönlich würde diesen, du hast gesagt, beeindruckt von diesen Apparaten. Also ich weiß nicht, mir kommt da immer wieder das Gefühl hoch, ausgeliefert sein. Ich, wie gesagt, dem gegenüber, also nicht gewachsen sein oder ausgeliefert sein. Also eher etwas, also nicht was Bewunderndes, das ist ja großartig, was sie da alles haben, sondern das ist eher etwas, was man fürchten muss.
Also in den Gedanken erinnere ich mich auch, ich habe ungelernt im Krankenhaus gearbeitet. Ich gedacht, hoffentlich komme ich da nie hin. Also, das weiß ich noch, dass ich das.
Als Angst vor den Apparaten oder als Angst davor, dass man ja da nur hinkommt, wenn man heftig krank ist?
Ja, der diffuse Eindruck von diese ganze Hilflosigkeit und
okay, also der Versuch, ein sauber gegliedertes Referat für diesen Vormittag zu schneidern, ist mir nicht gelungen. Und was ich an Literatur gelesen habe zu diesem Thema, auch gerade an kirchlichen oder theologischen Verlautbarungen, das kam mir alles sehr fremd vor. Ich hatte immer den Eindruck, worüber die schreiben, da kommt unsere Intensivstation, und das ist eine ganz normale internistische Intensivstation, überhaupt nicht vor. Und auch bei dem Versuch, Prinzipien des Umgangs mit unseren schwerkranken oder sterbenden Patienten zu formulieren, ist mir nichts zu eingefallen. Ich habe dann unser Pflegepersonal gefragt, wie sie eigentlich mit Sterbenden umgehen. Sie sollten mir das doch mal, ich meine, ich sehe das jeden Tag, wie Sie das tun, aber Sie sollten es doch mal versuchen, in Worte zu fassen. Und das wurde beantwortet mit jedem anders. Ich habe dann unser Pflegepersonal gefragt, also ich habe denen gesagt, dass ich hier dieses Referat halten werde, dass ich also für Religionslehrerinnen ein Referat zum Thema am Ende des Lebens und Intensivmedizin und Euthanasie und all das, was damit so zusammenhängt, halten werde. Die mussten sich also die letzten 8 Wochen immer wieder so Fragen gefallen lassen und da kommen dann auch immer Antworten, das sagen die dann schon, was sie da denken. Und eine dieser Fragen lautete: Würden Sie sich auf diese Intensivstation legen? Für einige von unserem Personal war das inzwischen keine theoretische Frage mehr. Ich bin überrascht, wie viel von unseren eigenen Leuten schon auf unserer Station gelegen haben. Ich habe mindestens die Hälfte unseres eigenen Personals schon gastroskopiert, also Magen gespiegelt. Das ist eigentlich ganz interessant. Und die eindeutige Frage unseres eigenen Personals auf dieser Station war: Ja, sie würden sich auf diese Station legen. Ich habe sie auch gefragt, was sie an dieser Station besonders stört oder was sie als Patient stören würde. Darauf komme ich gleich zurück. Schwester Christina hat gerade gesagt, ich leite diese internistische Intensivstation. Und in gewisser Beziehung bin ich in einer beneidenswerten Lage. Ich habe diese Intensivstation aufgebaut. Das heißt, vom ersten Tag an. Ich war daran beteiligt, das Personal auszusuchen und die ganze Atmosphäre. Für die ganze Atmosphäre bin ich verantwortlich oder fühle mich dafür zumindest verantwortlich. Das heißt, es läuft vieles so, wie ich mir das denke, dass es läuft. Andersrum muss man natürlich auch sagen, alles, was nicht so gut läuft, bin ich der Meinung, dass ich daran schuld bin. Vielleicht läuft deswegen auf unserer Intensivstation manches anders als auf anderen Intensivstationen. Vielleicht läuft es deswegen bisher noch so ein bisschen folgerichtig, weil es nur meine Prägung gibt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht die einzige Intensivstation, auf der ich gearbeitet habe. Es ist inzwischen die 4. oder 5. Wobei es allerdings immer irgendwie so war, dass ich schon ziemlich prägen konnte. Unsere Nachbarin, also da wo ich wohne, die im Haus nebenan, die fragte mich jetzt kürzlich, ob mir das nicht auf die Nerven geht, dass ich mich nie mit meinen Patienten unterhalten kann. Stimmt nicht. Auf unserer Station können wir uns mit fast allen unseren Patienten unterhalten und tun das auch. Interessant ist vielleicht der Gesichtspunkt, dass das Pflegepersonal der anästhesistischen Intensivstation, direkt nebenan laufe ich jeden Tag 2-3 Mal rüber, dass das Pflegepersonal dieser anästhesistischen Intensivstation immer wieder sagt, ihnen sind beatmete und intubierte Patienten lieber. Mit denen braucht man nicht zu reden. Die wären für die Pflege und für die ganze psychische Beteiligung weniger anstrengend. Fand ich einen ganz interessanten Gesichtspunkt. Wir reden mit unseren Patienten, wir wissen sehr viel über unsere Patienten und es ist ganz interessant, bei uns sind ja nicht nur lebensgefährlich erkrankte Patienten, sondern auch Patienten, die einfach engmaschig überwacht werden, wie weit diese Gespräche manchmal gehen. Vor einiger Zeit hatten wir eine etwas über 30-jährige Patientin mit einer Beinvenenthrombose, wo wir eine Lysetherapie machen, also wir versuchen diesen Thrombus aufzulösen. Die Therapie ist halt gefährlich, das Ganze drumherum nicht, wenn es gut geht, das ist furchtbar langweilig. Und es war dann so, dass die Schwester und diese Patientin sich über alles Mögliche unterhalten haben, zum Beispiel auch über ihre jeweiligen Männerbekanntschaften. Man lernt dabei immer wieder was dazu. Dann war der Spruch der Patientin, habe ich mir gemerkt, brauche ich für ein anderes Referat, heirate nie ein Muttersöhnchen. aber Sie merken, worüber wir so reden, miteinander und auch das Pflegepersonal oder die Ärzte, aber vor allem das Pflegepersonal und die Patienten. Also schon allein diese Idee, da gibt es doch fast keine Kommunikation. An den Patienten wird doch nur etwas gemacht. Stimmt auf einer internistischen Intensivstation für die Mehrzahl der Patienten nicht. Zugegeben, diese Auseinandersetzung mit den Patienten ist für das Pflegepersonal durchaus anstrengend. Unsere Nachbarin zu Hause fragte außerdem, ob das Ganze nicht sehr frustrierend wäre, auf der Intensivstation lägen doch nur Patienten, die sterben. Diese Meinung scheint immer noch ziemlich weit verbreitet zu sein. In der Anfangsphase der Intensivmedizin war das auch so. Da war eine Intensivstation dann relativ gut, wenn nur 70 oder 60% gestorben sind. Im Augenblick ist der gültige Durchschnitt, hängt natürlich ein bisschen davon ab, was da los ist auf dieser Station, dass auf einer Intensivstation etwa 10% der Patienten sterben. Also nur, das ist immer noch viel mehr als auf einer normalen Station, aber nur 10%. Unsere Station liegt im Augenblick genau in diesem Schnitt. Einer unserer Pfleger hat das, ohne dass ich es gesagt hatte, nochmal durchgerechnet. Also 10% unserer Patienten sterben, die meisten verlassen diese Station lebend. Ich denke, dass das auch wichtig ist, dass man das den Patienten immer wieder deutlich macht, weil das manchmal schon so kommt. Jetzt komme ich auf die Intensivstation, jetzt ist ja sowieso alles vorbei. Nein, ist es nicht. Mir fällt auf bei unseren Patienten, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man vorher theoretisch denkt, und dem, was dann, wenn es soweit ist, wirklich gilt. Ich habe früher auf einer Intensivstation gearbeitet, wo das gesamte Pflegepersonal ganz eindeutig der Meinung war, sie würden sich nie auf eine und auch nicht auf die eigene Intensivstation legen. Wenn sie mal so krank wären, wie die Patienten, die da rumliegen, dann würden sie nicht mehr leben wollen und dann wollen sie lieber in Frieden zu Hause oder auf einer normalen Station sterben. Ich habe das damals heftig in Zweifel gezogen, es gab aber damals kein so richtiges Beispiel, an dem man das deutlich machen konnte. Wir hatten kürzlich bei uns eine Patientin, 53 Jahre alt, es werden jetzt eine ganze Reihe Beispiele kommen, 53 Jahre alt, die kam zu uns, weil sie plötzlich heftig Atemnot hatte, es stellte sich heraus, dass sie einen Pneumothorax hat, also da war der Luft in der Lunge an der falschen Stelle. Das haben wir ihr durch eine Pleuradrainage, also wir haben da so ein Ohr da reingebohrt. Wir lachen übrigens viel, das muss ich in einem anderen Zusammenhang erzählen. Also wir haben da so ein Rohr reingebaut und die Frau bekam dann besser Luft. Und wir haben uns dann natürlich Gedanken darüber gemacht, warum hat die das überhaupt? Und dann kamen wir drauf, dass die Frau einen Lungenkrebs, ein Bronchialkarzinom hat. Und dann sagte sie mir, solange das noch nicht ganz klar war, sie hätte das mit ihren Freundinnen besprochen, so wie man halt darüber redet. Wenn sie mal einen Krebs hätten, alle drei da, dann wollten sie keinesfalls diese böse Zytostase-Therapie bestrahlen oder irgend sowas, sondern dann wollten sie nur in Frieden sterben. Ich habe ihr das dann gesagt, dass sie Lungenkrebs hat, habe ihr gesagt, wie wir uns das weitere therapeutische Vorgehen vorstellen. Und ihre erste Reaktion war, ich will mich nicht behandeln lassen, lasst mich nach Hause, ich setze mich ins Auto und fahre vor den Baum. Diese Phase hat nur ein paar Stunden angehalten. Ich habe sie dann oben auf unserer Normalstation, wo die Zytostase-Therapie durchgeführt wird, noch ein paar Mal besucht. Und vor dem ersten Stoß, wo sie noch nicht wusste, ob sie es vertragen wird oder nicht, war inzwischen klar, sie lässt die Zytostase machen, sie geht nicht nach Hause, sie will keine Tabletten, um zu sterben, sie will nicht mit dem Auto vor den Baum fahren. Und dann guckt sie mich an und sagt, ich will doch noch ein bisschen leben. Und plötzlich war das, was sie sich vorher theoretisch überlegt hatte, war alles vorbei. Und wir können ihr nur sagen, wenn die Zytostase optimal läuft, wenn sie optimal läuft, lebt sie noch anderthalb Jahre. Wenn sie nichts bringt, die Zytostase, ist sie in ein paar Wochen tot, höchstens. Ich will doch noch ein bisschen leben. Deswegen ist diese ganze Idee mit den Patiententestamenten eine ziemlich theoretische Idee. Weil das, was ein Mensch sich überlegt, solange er gesund ist, hat mit dem, wie er sich fühlt und was er möchte, wenn es ihm dann mal so richtig schlecht geht, nur sehr begrenzt etwas zu tun oder gar nichts zu tun. Ich weiß das von mir selber, dass ich denke, meine Güte, so wie dieser Patient möchte ich aber nie drin hängen. Und ich habe eigentlich, seit ich Arzt bin, gelernt, ich glaube, ich fürchte mich nicht so sehr vor dem Tod und vor dem Sterben. Ich fürchte mich manchmal vor dem Altwerden. Wenn ich sehe, wie es einigen unserer Patienten da geht und wie sie abbauen und wie sie es mitbekommen, dass sie abbauen, davor fürchte ich mich mehr. Und dann denke ich, so wie der, so wie die, so möchte ich nie, dass es mir geht. Und an unseren Patienten merke ich dann, dass sie damit leben, ich möchte doch noch ein bisschen leben. Und dass sie plötzlich an dem bisschen leben, so wie wir das so als Gesunde sehen, dass sie an diesem bisschen leben hängen. Vor einiger Zeit hat unsere Schichtleiterin, eine unserer beiden Schichtleiterinnen, Herzrhythmusstörungen bekommen. Das ist ganz komisch, das haben ziemlich viele bei uns, ich habe keine Ahnung warum. Und das ist ganz interessant, die kennt sich ja aus. Die Gute hat Ahnung von Medizin. Wir haben sie dann also bei uns an den Monitor gehängt und sie guckte sich also diesen Monitor auch an und sie wusste genau, dass diese Herzrhythmusstörungen völlig harmlos sind. Dass man an diesen Herzrhythmusstörungen nicht stirbt, dass diese Herzrhythmusstörungen aufhören, dass man eigentlich nichts zu machen braucht, nur ein bisschen Geduld haben muss und aufhören. Und sie merkte genau, dass sie genau das einem Patienten gesagt hätte, wenn der mit diesen Rhythmusstörungen da gelegen hätte. Warten Sie mal ein bisschen, das hört wieder auf. Und dann merkte sie, da war sie durchaus selbstkritisch. Das wusste sie alles. Aber diese Herzrhythmusstörungen machten ihr Angst. Und dann lag sie an unserem Monitor und hatte einfach Angst. Nicht, weil der Monitor das zeigte, sondern weil sie merkte, wie das Herz klopfte. Und dass sie darauf keinen Einfluss hatte. Und dass wir auch gar keine so vernünftige Methode hatten, diese Herzrhythmusstörung mal eben in den Griff zu bekommen. Kurz danach lag eine unserer Stationsärztinnen mit genau den gleichen Rhythmusstörungen bei uns auf der Station. Es war deswegen interessant, weil diese Frau diese Rhythmusstörungen schon kannte. Und sie war durch einen Irrtum, als sie das erste Mal relativ heftig hatte, so richtig mit Notarzt, die fährt selbst Notarzt, sie weiß, wie das geht, also richtig mit Notarzt an die Uniklinik statt zu uns gekommen. Und da ist sie begrüßt worden, nachdem die wussten, das sind zwar jetzt Rhythmusstörungen, aber eigentlich ist es relativ harmlos, ist sie begrüßt worden mit, ha, jetzt sind Sie Patientin und hier werden Sie genauso behandelt wie alle anderen. Das war die einfühlsame Art und Weise der dort diensthabenden Schwester, sie zu begrüßen. Also die haben die Rhythmusstörungen dann weggemacht. Ein Jahr später hatte sie wieder und kam dann bei uns auf die Station. Und sie wusste, dass wir diese Rhythmusstörungen wieder wegbekommen werden. Nur, das hat nicht auf Anhieb funktioniert. Als Ärztin wusste sie auch, dass das nicht schlimm ist, dass man dann einfach ein Antiarrhythmikum nach dem anderen, ja, das hört sich so gemein an, aber es ist einfach so, durchprobiert. Und als dann das zweite und dritte nicht funktioniert hat, wurde sie unruhig. Und machte sich plötzlich Sorgen drum um ihre Zukunft. Sie verdient nämlich die Brötchen für die Familie. Ihr Mann ist seit Urzeiten arbeitslos und es zeichnet sich auch nicht ab, dass da eine Besserung einkehrt. Sie haben sich inzwischen verschuldet wegen einer Wohnung oder eines Hauses. Und plötzlich ging es darum, sie hat einen Zeitvertrag, sie muss sich demnächst eine neue Stelle suchen. Wie soll sie eine neue Stelle suchen, wenn sie nicht voll leistungsfähig ist? Und plötzlich merkte sie, dass ihre Krankheit ihr ihre ganze Zukunftsplanung über den Haufen wirft. Als wir dann den Herzrhythmus wieder auf der Reihe hatten, wir haben ihn auf die Reihe gekriegt, das war eigentlich auch nicht anders zu erwarten, da sind ihr von ihrem Herzen ein großer Satz Steine runtergefallen. Und sie hat eine Menge dazugelernt. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber vorletzte Woche haben wir einen Kollegen von einer anderen Abteilung mit genau den gleichen Herzrhythmusstörungen bei uns aufgenommen. Und den hat sie angebracht. Und da war sie schon wieder so ganz oben auf. So ganz souverän. Du, das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Sachlich stimmte das auch. Nur ich habe mich auch gefragt, merkt er jetzt eigentlich, aus welchem Hintergrund heraus sie das sagt? Es hörte sich sehr souverän an. Ist Intensivmedizin eigentlich Apparatemedizin? Also das kam ja vorhin. Diese vielen Geräte sind beeindruckend oder furchterregend oder die Menschen sind ausgeliefert. Unsere Patienten sehen von diesen Apparaten sehr viel weniger als die Besucher. Ich nehme an, dass das auf allen Intensivstationen so ist, jedenfalls auf allen, auf denen ich bisher gearbeitet habe. Und wenn Sie sich daran erinnern, wie das als Besucher war, fällt Ihnen das vielleicht auch auf. Wenn Sie vor diesem Patienten stehen, schauen Sie auf den Patienten und auf die ganze Latte der Apparate. Alles steht hinter dem Patienten. Der Patient sieht von diesen wunderschönen Geräten, von unseren Christbäumen, von Infusionsflaschen und Geräten relativ wenig. Das ist nicht deswegen so aufgebaut, damit der Patient nicht den Eindruck hat, dass das alles nur Apparatemedizin ist, sondern es ist einfach für uns praktisch. Man steht am Fußende des Patienten, sieht den Patienten und alle Geräte, alles auf einen Schlag. Und für uns ist das natürlich auch leichter zu übersehen. Eine durchschnittliche Intensivschwester nimmt bei einem durchschnittlichen Intensivpatienten pro Stunde 400 Daten auf. 400. Das sieht furchtbar unübersichtlich aus. Für uns ist das nicht unübersichtlich. Wir wissen, worauf wir gucken und haben mit einem Blick, spätestens mit zwei Blicken, wissen wir, was da gespielt wird. Und wenn ich morgens auf meine Station komme, gehe ich an den Zimmern vorbei und im Vorbeigehen sehe ich, was gespielt wird. Da brauche ich noch nicht mal besonders langsam für zu gehen. Das ist natürlich anders, als wenn man da als Besucher hinkommt. Aber gerade wenn Sie als Besucher auf eine Intensivstation kommen, Sie sehen als Besucher den Patient in dieser ganzen Technik. Der Patient hat das alles im Rücken. Es ist nur nervig, wenn das Zeug dauernd piepst. Er guckt eigentlich auf ein relativ normales Patientenzimmer, jedenfalls bei uns. Da ist halt ein Waschbecken und sein Handtuch. Und wenn er eine Weile bei uns ist, dann ist er ein Teddybär und was da sonst so ist. Und sieht das Personal, was da mit ihm redet, hoffentlich, was da vorbeigeht, und sieht, was auf der Station so abgeht. Manchmal geht das so weit, dass der Patient noch nicht einmal merkt, dass er überwacht und behandelt wird. Kürzlich hatten wir einen Patienten im Lungenödem, der kriegt also nicht so richtig Luft. Da muss man dann relativ schnell was tun. Dem ging es auch ganz schnell besser. Also das war eine Sache von ein paar Minuten. Nur, dass er plötzlich wieder Luft bekam und dass es ihm wieder besser ging, ich weiß nicht, worauf er das zurückgeführt hat. Jedenfalls, als er wieder Luft kriegte, fragte er uns etwas, schon ein bisschen grantig, wann wir denn endlich anfangen würden, ihn zu behandeln. Der ganze Christbaum von Medikamenten hing hinter ihm. Wir hatten ihn einmal gepiekt, er hatte einen venösen Zugang, das Zeug lief in ihn rein und es ging ihm wieder besser. Und dann wollte er wissen, wann es hier eigentlich endlich mal losgeht. Eine andere Situation, woran das so deutlich wurde, dass der Patient selbst gar nicht merkt, wie gut er überwacht wird, ist mir in ähnlicher Situation insgesamt zweimal passiert. Vor einiger Zeit passiert also Folgendes. Ich saß da vor unserem Monitor im Schwesternzimmer, also dieses Gerät, nicht, wo so irrsinnig viele Daten drauf sind, und kriege plötzlich Stielaugen, weil auf dem EKG die ST-Strecke, ist jetzt egal was das ist, langsam hochgeht. Das ist das, was so ein armer Besucher an einem EKG nie auffallen würde. Den Besuchern fallen immer diese großen Schwankungen auf, die uns überhaupt nicht interessieren. Also diese ST-Strecke ging hoch und ich jump ins Zimmer rein und frage, ja, sowieso, wie geht es Ihnen? Da war gerade die Frau da, guckt mich irritiert an, was ich da eigentlich will. Sie unterhält sich doch mit ihrem Mann und dem geht es gut. Der Pfleger dreht sich etwas irritiert zu mir um, was ich plötzlich will und wieso ich ihm sage, ich will Nitromorphium und Adrenalin. Der guckt mich fassungslos an, aber die machen inzwischen, was ich sage. Und dann merken die erst, der Patient redet ja gar nicht mehr mit uns. Ich habe auf dem Monitor gesehen, dass der Patient in dem Augenblick einen Herzinfarkt schiebt. Ich habe das gesehen, bevor die Frau und der Pfleger, die im Zimmer drin waren, beim Patienten drin waren, das mitbekommen haben. Und der Patient war weg. Wir haben ihn noch nicht wiedergekriegt. Und der Patient war einfach weg und wir standen drin. Das ist ein wesentlicher Sinn dieser ganzen Apparate, dass wir merken, dass es dem Patienten schlechter geht, im Idealfall, bevor er es selbst merkt. Wenn also ein Patient im Lungenödem zu uns kommt, das heißt, das Herz arbeitet nicht richtig und die Lunge läuft voll Wasser, das ist das, was im Volksmund dann immer so gemacht wird, wenn das Wasser dann am Herzen geht, bis zum Herz geht, dann stirbt man. Bei uns sollte kein Patient, wenn er mal auf der Station liegt, ins Lungenödem kommen. Es reicht, wenn er im Lungenödem zu uns kommt. Aber dann, wenn wir ihn da rausgeholt haben, müssen wir merken, dass es ihm vom Herzen her schlechter geht, bevor er wieder ins Lungenödem kommt. Und eine gute Intensivstation zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine eigenen Notfälle hat. Die Notfälle kommen alle von draußen. Naja, alle nicht, weil manchmal dekompensiert halt ein Patient auch und manchmal kriegt halt ein Patient auch einen Herzinfarkt, obwohl man alles tut, um das zu verhindern. Es gibt inzwischen eine Reihe von Diagnosen, die früher Standard-Intensivmedizin-Diagnosen waren, die heutzutage auf einer guten Intensivstation nicht mehr vorkommen sollten oder nur noch extrem selten. Also die sogenannte Schocklunge oder Beatmungslunge sollte auf einer Intensivstation als hausgemachtes Problem nicht mehr vorkommen. Ich habe unsere Anästhesisten gefragt, weil es hauptsächlich ein Beatmungsproblem ist. Ich habe unsere Anästhesisten gefragt, wann sie das letzte Mal eine Schocklunge hatten, die sie nicht von draußen reingekriegt haben. Ich glaube, sie hatten im ganzen letzten Jahr eine einzige Beatmungslunge. Das ist ein absolut lebensbedrohliches, furchtbares Krankheitsbild. Vor 10 Jahren war das noch gängig, dass ein Patient, der 14 Tage beatmet war, irgendwann mal in die Gefahr kam, dass er eine Beatmungslunge bekam. Inzwischen gehört zu einer guten Intensivstation eine Beatmungslunge, kriegt ein beatmeter Patient nicht mehr. Eine Schocklunge kommt nur noch von draußen rein, also fast nur noch. Und diese ganze Überwachung mit diesen vielen Apparaten zielt genau darauf hin, dass der Patient kein Problem mehr bekommt und dass wir das behandeln, bevor er das selbst bemerkt. Das führt dazu, dass wir manchmal Laborwerte oder Monitorwerte behandeln, weil der Patient uns gar nicht sagen kann, dass er schlechte Luft kriegt oder dass sonst irgendetwas nicht in Ordnung ist. Trotzdem behandeln wir natürlich nicht das Monitorbild und nicht die Laborwerte, sondern wir behandeln schon den Patienten oder wie ein Chirurg aus meinem früheren Krankenhaus mal gesagt hat, der Patient liegt im Bett und nicht auf dem Schreibtisch. Und auf unserer Station funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir hatten vor einiger Zeit einen Patienten, der hat einen ganzen Satz Diagnosen, wie das bei internistischen Patienten so ist. Wir sind ja schon froh, wenn er weniger als ein halbes Dutzend Erkrankungen hat. Also der hatte so ungefähr 6 Diagnosen und am Schluss war die führende Diagnose, dass er einen Schlaganfall bekommen hat und nicht reden konnte. Und dann hat er sich langsam erholt und fing langsam wieder an zu reden. Und ich habe das seiner Frau gesagt, naja, so langsam kommt er. Und am Anfang verstand ich das überhaupt nicht, warum die mir das nicht glaubte. Die guckte mich immer so an, als ob ich so Zweckoptimismus verbreite. Dabei verbreiten wir auf einer Intensivstation immer eher Zweckpessimismus. Also wir stellen die Situation immer ein bisschen schlechter dar, weil es kann genug Probleme geben. Und dann sagt man lieber, naja, wir haben ja gesagt, dass das schwierig wird. Wenn es dann hinterher gut geht, ist es immer noch besser. Also dem ging es eigentlich von Tag zu Tag besser. Und sie guckt mich von Tag zu Tag zweifelnder an. Und ich verstand das zunächst nicht. Und ich sage dann, ja, ein bisschen kann man doch mit ihm reden. Und sagte, also sie merkt überhaupt keinen Fortschritt. Und eines Tages kommt sie wieder bei uns auf die Station und hört, dass bei uns auf der Station gesungen wird. Und sie ist etwas irritiert, sage ich, ja, ganz klar. Ihr Mann hat unserer Schwester gesagt, dass er gerne Volkslieder hört und am liebsten mag er am Brunnen vor dem Tore und deswegen singt die jetzt am Brunnen vor dem Tore. Fassungslosigkeit bei der Frau. Ja, dann redet der ja mit Ihnen wirklich. Und dann haben wir uns das mal angeguckt. Weil normalerweise ist es natürlich so, wenn die Angehörigen reinkommen, gehen wir raus. Dann haben wir mal geguckt. Wenn die Frau reinkam, drehte sich der Patient zur Seite, redete kein Wort mehr. Wenn sie gegangen war, drehte sich wieder um und redet mit unserer Schwester. Das führte zu ziemlich heftiger Eifersucht. Und Als er dann immer besser reden konnte, kriegte unsere Schwester auch so langsam raus, wo das Problem liegt. Die beiden gingen sich gnadenlos auf die Nerven. Und obwohl wir ihr gesagt haben, dass man mit so schwerkranken Leuten nur ein bisschen reden soll, redete die auf ihn ein wie ein Wasserfall, belämmerte ihn mit Problemen, die ihn wirklich nicht interessierten, nämlich was der Gärtner gesagt hat und dass der Maurer wieder was teurer geworden ist und so weiter. Die hatten genug Geld, ob der Maurer 10.000 oder 100.000 Mark kostet, war völlig egal. Und irgendwann wusste der sich nicht mehr zu helfen. Das ist natürlich ein Problem von Intensivpatienten, die können ja nicht weggehen. Ja, ist ein Problem. Und dann hat er sich einfach umgedreht und mit der Frau nicht mehr geredet. Ja, und dann hatten wir ihr bewiesen, dass er mit uns doch redet. Und dann wurde allerdings die Zusammenarbeit zwischen ihr und uns endgültig schwierig. Sie merken, dass bei uns auf der Station schon versucht wird, reichlich menschliche Zuwendung den Patienten zukommen zu lassen. Ich glaube, dass das auf den meisten Intensivstationen passiert. Das hat natürlich was damit zu tun, wie viel Personal ist überhaupt da und wie müde wird das Personal. Bei uns gilt jedenfalls, dass kein Patient alleine stirbt. Wenn Angehörige dabei da sind, schauen wir, ob es hilfreich ist, wenn jemand von uns auch da ist oder ob wir die alleine lassen. Wenn keine Angehörigen da sind, ist immer jemand von uns da. Und das hat sich eigentlich von ganz alleine so entwickelt. Ich habe das nie gesagt. Aber in letzter Zeit, eigentlich immer war es so, dass dann die Schwester oder der Pfleger, der für den Patienten zuständig war, und man merkt, also jetzt geht's zu Ende, dass dann von unseren Leuten einer sich ans Bett setzt und Händchen hält. Bei uns stirbt keiner alleine. Kürzlich hat das dazu geführt, dass ich eine Bibelarbeit, die ich in der Gemeinschaft in Ulm halten sollte, verpasst habe. Bin halt nicht gekommen, weil ein Patient bei uns gestorben ist. Der ist erstickt, der hatte eine chronische Lungenerkrankung und ist erstickt. Und dann bin ich halt dabei geblieben und habe dafür gesorgt, dass er nicht bei lebendigem Leib erstickt und habe ihm so viel Morphium gegeben, dass er in Frieden eingeschlafen ist. Und dann standen wir eben dabei. Was uns in diesem Zusammenhang aufgefallen ist und was gerade bei unserem Pflegepersonal zu heftigen Irritationen geführt hat, war Folgendes. Vor einiger Zeit ist bei uns auf der Intensivstation ein katholischer Pfarrer gestorben. Der war schwer krank, der war alt und es war in Ordnung, dass er gestorben ist. Wir haben natürlich den katholischen Krankenhausseelsorger dazu gerufen. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Der katholische Pfarrer, unser Krankenhauspfarrer, kam kurz rein, sprach da dieses Sterbesakrament, ich kenne mich da nicht so aus, teilte uns dann mit, er würde ja jetzt noch nicht sterben und er hätte noch was anderes zu tun und wir sollten ihn doch dann noch einmal anrufen. 2 Stunden später haben wir ihn wieder angerufen. Es hat lange gedauert, bis er gekommen ist. Und dann ist dieser katholische Pfarrer in der Tür stehen geblieben, so auf 2,50 Meter Abstand zum Patienten. Und als dieser Patient dann nicht gleich gestorben ist, ist er wieder gegangen. Der Patient ist gestorben und einer von unseren Pflegern hat die Hand gehalten. Es hat uns irritiert. Dazu passt, man wird ja dann mit der Zeit etwas sensibel, dazu passt eine andere Erfahrung. In einem Monat wird vom evangelischen Krankenhausseelsorger, also mit dem verstehe ich mich gut, wird vom evangelischen Krankenhausseelsorger für unser Pflegepersonal so ein Seminar angeboten, Umgang mit Sterbenden. Was mich nur etwas irritiert ist, dass unser evangelischer Krankenhausseelsorger bisher auf unserer Station bei keinem Sterbenden dabei war. Ich habe ihn auf der Anästhesie jetzt vorgestern erlebt. Da liegt eine junge Patientin, die bei einem Autounfall so schwer verletzt worden ist, dass es sehr fraglich ist, ob sie das überlebt. Er war 10 Minuten bei ihr drin. Was mich daran irritiert ist, Woher kommt eigentlich das Wissen, dass uns unsere evangelischen und katholischen Krankenhausseelsorger sagen, wie man mit Sterbenden umgehen soll? Unser Personal ist in diesem Jahr, seit es unsere Intensivstation gibt, sicher mit mehr Sterbenden und länger umgegangen als die beiden in den letzten 5 oder 10 Jahren. Und wie sie das mitkriegen, wie es auf einer Intensivstation zugeht, ist mir auch nicht klar. Ich habe sie beide eingeladen, bei uns Kaffee zu trinken, mal einen Tag einfach bei uns zu sein. Ich verstehe das, dass sie keine Zeit haben. Ich bin ihnen dafür auch nicht böse. Nur, was mich irritiert ist, wo kommt die Idee her, dass die uns helfen sollen, mit Sterbenden umzugehen? Das leuchtet mir inzwischen nicht mehr so ganz ein. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn so ein Patient stirbt? Kann man was daran tun, dass er schneller stirbt? Muss man alles tun, um ihn am Leben zu halten? Ich habe keine Prinzipien für meinen Umgang mit schwerkranken oder sterbenden Patienten, aber ich versuche, 3 Prinzipien durchzuhalten. Bei mir stirbt kein Patient vor Schmerzen. Bei mir erstickt kein Patient bei lebendigem Leib. Und bei mir verdurstet keiner. Das sind Prinzipien, die ich fast immer, nur fast immer, durchhalten kann. Nur ich will Ihnen mal erzählen, was das heißt. Als ich ganz frisch Facharzt war, das heißt, Facharzt bedeutet, man ist ab sofort für das, was man tut und was man lässt, letztlich verantwortlich. Die Assistenten können es noch abschieben, also Assistenzärzte, Stationsärzte. Als Facharzt ist man dann an allem schuld. Also als ich ganz frisch Facharzt war, hatte ich mit einer Patientin zu tun, die eine bösartige Erkrankung des Brustfells hatte und sie kriegte immer wieder Pleuraergüsse, also so Erguss da, das drückt ihr dann die Lunge zusammen, dann kriegt sie keine Luft mehr. Dann holt man den Pleuraerguss wieder raus, dann kriegt sie wieder Luft, dann läuft er wieder nach und das kann man dann beliebig oft tun. Mit jedem Mal geht es der Frau natürlich schlechter, weil man jedes Mal eine Menge Eiweiß entzieht. Eines Morgens, so 4:30 wurde ich gerufen, weil die Frau wieder überhaupt keine Luft bekommen hat. Und die letzten paar Mal Absaugen von Pleuraguss hatten ihr eigentlich auch keine wesentliche Erleichterung mehr gebracht. Ihre Tochter war dabei und ich habe ihr dann gesagt, dass ich glaube, dass man jetzt diese Atemnot anders beheben müsste. Die Tochter war damit einverstanden, die Frau war sowieso total am Ende. Und dann liest sich das im Protokoll der Stadt der Nachtschwester so. 4.30 Uhr, Patientin hat heftige Atemnot, Dr. Hausting gerufen. 4.35 Uhr, Dr. Hausting kommt. 4.40 Uhr, Dr. Hausting spritzt 100 Milligramm Dolantin. 4.45 Uhr, Patientin ist tot. Die Nachtschwester gefragt, ob sie das jetzt eigentlich so reinschreiben musste. Denn das ist ganz klar. Ich spritze der Patientin Dolantin, nehme ihr damit den Atemantrieb, sie hat keine Atemnot mehr, sie atmet nicht mehr und ist tot. Woraufhin die Schwester sagte, ja soll sie das jetzt durchstreichen? Ich sagte, ja um Himmels Willen, das nun schon mal überhaupt nicht mehr. Ich war auch gespannt, was mein Chef zu diesem Thema wohl sagen würde. Also wie gesagt, man ist dafür alleine verantwortlich, aber es kam auch kein Kommentar. Oder eine andere Situation. Wir hatten vor einiger Zeit bei uns im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm einen Patienten, der hatte einen Speiseröhrenkrebs, der leider, den kann man sowieso nicht vernünftig behandeln, aber der dann noch zu allem Überfluss ein bisschen spät behandelt worden ist, entdeckt worden ist und behandelt worden ist. Dieser Speiseröhrenkrebs wuchs in die Luftröhre durch. Und das führte dann dazu, dass dem Patienten immer wieder Magensaft in der Speiseröhre nach oben lief und dann in die Luftröhre reinlief. Das macht einen üblen Hustenreiz, führt zu heftigen Lungenentzündungen. Das hat man dann behandelt, indem man ihm so einen künstlichen Eingang gemacht hat und darüber hat er dann Luft gekriegt. Dann haben wir ihn noch eine Weile künstlich ernährt und er fühlte sich damit eine gewisse Zeit wohl. also relativ. Der Frau hatten wir gesagt, dass es irgendwann einmal schief geht, dass nämlich dieser Krebs weiter wachsen wird, dass er entweder furchtbare Schmerzen bekommen wird oder dass eine ziemlich üble Schweinerei passiert. Nämlich, dass die Speiseröhre und die Luftröhre auf breite Front durchbrechen werden. Und das ist eine ziemliche Schweinerei. Das Ganze passiert in Zusammenarbeit mit den Hals-Nasen-Ohrenärzten, weil die dafür zuständig waren, diesen Zugang da oben zur Luftröhre offen zu halten. Ich hatte diesen Patienten schon mal live gesehen, als er beinahe erstickt wäre. Da ließ ich das nochmal beheben. Dann haben die Hals-Nasen-Ohrenärzte diesen Tubus da oben gewechselt und dabei kriegt der Patient plötzlich Atemnot und tritt weg. Und dann merkt man, wie Leute Nerven verlieren. Dann haben nämlich die Hals-Nasen-Ohrenärzte unser Reanimationsteam von der Anästhesie gerufen. Die sind natürlich wie die Blöden da runtergerannt und haben diesen Patienten künstlich beatmet und sehr erfolgreich, weil so tot war er noch nicht, reanimiert. Und haben behauptet, sie wüssten nicht, was der Patient hat. Das war einfach gelogen. Einfach gelogen. Aber sie hatten nicht die Nerven zu sagen, das war's. Dann kam dieser Patient also auf die Anästhesie. Die haben mich gerufen, weil inzwischen war klar, dass ich mit diesem Patienten befasst war. Und dann habe ich der Frau gesagt, er wird jetzt sterben. Und wir hören jetzt auf, ihn zu beatmen. Und obwohl vorher alles klar war, die Frau gesagt, ja, aber kann man nicht. Kann man nicht noch irgendwas machen? Und muss er ausgerechnet heute sterben? Da, an dem Tag wurde gerade ein Enkel geboren. Muss das denn heute sein? Ja, dann habe ich ihr gesagt, dass das jetzt heute sein muss. Und dann haben wir ihn von der Beatmungsmaschine abgenommen. Und dann hat er so viel Morphium und Valium bekommen, dass er keine Atemnot hatte. Und dann war er nach einer halben Stunde tot. In einem früheren Krankenhaus ist mir Folgendes passiert. Der Patient hängt an der Beatmungsmaschine, wir merken, das wird nichts mehr. Er wird sterben. Aber so hundertprozentig sicher war ich noch nicht. Ich war nur, naja, so 98-prozentig sicher. Und wie das meistens so ist, hat dann das Pflegepersonal heftig gedrängt. Also die in Ulm drängeln nicht, die wissen, dass ich alleine zu Ergebnissen komme, aber die haben damals noch so ein bisschen gedrängt. Ich sollte doch jetzt die Beatmungsmaschine abschalten. Und ich habe gesagt, ich weiß es noch nicht. Ja, Sie haben recht, er wird sterben, aber nein, ich bin noch nicht so weit. Und außerdem leidet der Patient nicht. Der ist total sediert, kriegt genügend Luft durch die Maschine. Dem geht es subjektiv dabei gut. Und sie hat immer weiter gedrängelt, die Schwester. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir doch Folgendes. Sie stellen jetzt die Maschine ab. Und sie tragen in die Kurve ein, dass ich sie abgeschaltet habe. Offiziell war ich das. Nur zwischen uns beiden. Nur wir beide wissen, dass sie jetzt abgeschaltet haben und dass es ihre Entscheidung war. Dann ist sie ins Zimmer reingegangen und hat den Patienten weiter gepflegt. Das habe ich, dieses Erlebnis habe ich im Rahmen der Vorbereitung für dieses Referat auf unserer Station erzählt. Die Reaktion einer Schwester war, darüber hätte sie noch lange nachgedacht. Und sie wollte in Zukunft nicht mehr drängeln. Sie hat noch nie gedrängelt. Aber anscheinend lag es ihr so manchmal so ein bisschen auf der Zunge. Sie wollte nie wieder drängeln. Diese Entscheidung wäre ja doch etwas schwieriger, als man so denkt. Ich habe die Maschine dann abgeschaltet. Vor einiger Zeit haben wir einen Patienten gehabt, der sehr akut übelste Atemnot bekommen hat, daran auch letztlich gestorben ist. Dieser Patient ist über seine Atemnot so in Panik geraten. Die Patienten verhalten sich dann völlig verkehrt, aber das ist halt die totale Panik. Statt ganz ruhig zu sein und möglichst wenig Sauerstoff zu verbrauchen, ist er in Panik durchs Bett gegangen. Und als ihm nicht sofort geholfen wurde, hat er zur Bierflasche gegriffen, die stand da halt. Und hat damit nach dem Arzt geschlagen. Das war eine volle Bierflasche. Wenn er den getroffen hätte, hätte der Arzt ziemlich alt ausgesehen. hatten dann ziemliche Schwierigkeiten, dem Patienten die Atemnot zu nehmen, er ist dann gestorben. Daran merkt man aber, wie übel das für so einen Patienten ist und wie das ist, diese Todesangst zu haben, ersticken zu müssen. Die Ärzte, die bei uns auf der Intensivstation arbeiten, wollen trotzdem immer von mir die Vorgabe haben, soll man Patienten sterben lassen, ja oder nein? Und sollen sie Valium und Morphium geben, ja oder nein? Und das Erstaunliche, oder eigentlich inzwischen nicht mehr Erstaunliche ist, unsere Assistenzärzte wechseln ja. Die sind immer ein halbes Jahr bei uns und gehen dann wieder. Das heißt, die Situation, dass man jemanden in Frieden sterben lässt, erlebt jeder Doktor nur eine begrenzte Anzahl von Malen. Und eigentlich ist es für mich eine Standardsituation, dass immer wenn ein Doktor das zum ersten Mal erlebt, er ganz happy ist, wenn er mich anrufen darf und nur deswegen reingerufen werde und komme, damit ich einem Patienten Valium und Morphium gebe. Also immer wieder, das hält sich schon in Grenzen. Weil diese Entscheidung zu sagen, okay, wir hören jetzt auf und es kann sein, dass damit, dass ich diesem Patienten jetzt 20 Milligramm Morphium spritze, dass er damit das Atmen aufhört und dann tot ist, weil diese Entscheidung eben nicht so leicht zu treffen ist. In einem früheren Krankenhaus hatten wir einen Patienten, der war tot, der hing noch an der Beatmungsmaschine und wir hatten gehofft, dass die Angehörigen mit einer Organtransplantation einverstanden sind. Sie haben das dann abgelehnt und damit war klar, jetzt muss die Maschine abgestellt werden. Also ich bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, die Angehörigen haben das abgelehnt und das war es dann wohl. Guckte mich an und sagt, ja, okay, ob er jetzt kommen soll, ob ich die Maschine jetzt abschalte oder ob ich mich nicht traue und er kommen soll. Ich habe ihm gesagt, nee, wäre schon recht. Und dann haben wir die Maschine abgeschaltet und diesen Patienten hatten wir, also der war hirntot. Aber den hatten wir natürlich bis zu diesem Zeitpunkt in einem optimalen Zustand gehalten. Und wenn man dann die Maschine abstellt, bedeutet das, dass der Patient, soweit es das Herz betrifft, naja, über etwa 20 Minuten stirbt. Ich weiß von Kollegen und anderen Intensivstationen, dass der Doktor dann einfach abschaltet und geht. Das habe ich nicht gemacht. Wir hatten damals eine Studentin auf der Station, die Praktikum machte. Wir haben die ganzen 20 Minuten daneben gestanden. Ich denke, dass das auch wichtig ist. In der Geo stand vor einem halben Jahr, glaube ich, dass die Doktors andauernd irgendwelche Entscheidungen treffen, und dann das Pflegepersonal damit alleine lassen. Das wundert mich, weil eigentlich auf Intensivstationen Ärzte immer präsent sind. Aber wenn das so ist, hielt ich das für falsch und wir machen das nicht. Wir baden unsere Entscheidungen immer mit aus. Und wenn ich irgendetwas Heikles anordne, von dem ich selbst nicht so genau weiß, was passiert oder dass irgendetwas passieren könnte, was für alle Beteiligten, den Patienten und das Pflegepersonal jetzt ziemlich nervig wird, dann bleibe ich da. Also ich habe schon halbe Nacht auf der Intensivstation zugebracht, nur um mir den Monitor anzugucken. Und um das Pflegepersonal nicht alleine zu lassen. Aber ich gebe zu, das ist nicht überall so. Machen wir immerhin Pause?
Ja, um 10 wäre das.
Das merke ich bei einigen meiner Kollegen, dass es in der Theorie klar ist und wenn es dann praktisch wird, dass es dann eben doch schwierig ist. Als ich vor einem Jahr auf einer Normalstation meinen Kollegen Oberarzt vertreten habe, war meine erste Tat bei der ersten Visite, die ich da gemacht habe, bei zwei Patienten die Therapie einzustellen. Und zwar nicht deswegen, weil wir uns da nicht einig waren, sondern deswegen, weil der Kollege diese Patienten fast oder jeden Tag gesehen hat. Den Absprung zu kriegen, da komme ich nachher nochmal drauf, den Absprung zu kriegen, er eigentlich nie gewusst hat, dass er sagen soll, jetzt, es war mittwochs nicht viel anders als dienstags. Und dienstags nicht viel anders als montags. Warum soll er am Mittwoch sagen, jetzt hören wir auf? Da hilft das manchmal. Manchmal spielen auch eigenartige persönliche Dinge eine Rolle. Die eine Patientin war die Angehörige von jemand Bekanntem von ihm. Und irgendwie hat er das nicht gepackt, denen zu sagen, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Irgendwie ist das ein bisschen extrem, also so gleich bei der ersten Visite bei zwei Patienten die Therapie einzustellen. Die eine Frau hat das übrigens überlebt, das passiert auch öfter mal. Die andere ist gestorben. Aber bei meinem bisherigen Chef war es so, das ist auch eine ganz interessante Situation, dass er diese Entscheidung nie selbst treffen wollte. Also eigentlich ist ein Chef dafür da. Es war ganz irre. Theoretisch war es immer klar, wir behandeln keine Patienten über die Sinnhaftigkeit hinaus. Und trotzdem durfte man ihn nicht mit der Frage belästigen, sollen wir aufhören. Ich habe ihm dann normalerweise immer mitgeteilt, dass wir bei einem Patienten aufgehört haben. Dann hat er weise mit dem Kopf genickt und ist ganz still geblieben. Und wenn der Patient dann gestorben ist, dann war sein Kommentar, ach gut, dass wir den nicht länger gequält haben. Aber sich hinzustellen und zu sagen, jetzt nicht mehr. Er ist jetzt in Pension gegangen und hat mir so bei einem unserer letzten Gespräche gesagt, dass das Schwierigste in all der Zeit, das für ihn Schwierigste immer war, einem Patienten zu sagen, dass man ihn nicht mehr behandeln kann. Also entweder, dass er was Bösartiges hat oder dass es eben sonst nicht mehr geht. Der ist 62 Jahre alt, macht den Beruf seit über 40 Jahren. Mir geht es so, dass ich diese Entscheidung normalerweise lieber alleine treffe. Nicht in Situationen, wo es nicht klar ist, wo man dann eventuell sagt, wer hat jetzt mehr Ahnung, wenn es ein onkologisches, also wenn es ein Problem ist wegen einer bösartigen Erkrankung, dann treffe ich diese Entscheidung nicht, dann frage ich unseren Hämatologen. Und wenn es ein rein gastroenterologisches Problem ist, dann frage ich unseren Gastroenterologen. Also ich treffe keine Entscheidung auf Teilgebieten der inneren Medizin, wo ich nicht so richtig weiß, was wird gespielt. Oder wenn es, das hatten wir kürzlich, eine Patientin, ganz junger Soldat, der aus zunächst völlig unklaren Gründen bewusstlos geworden ist und reanimiert werden musste, mit 21 Jahren, der überhaupt nicht reagierte. Nach 48 Stunden reagierte er gar nicht und das ist ein ganz übles Zeichen. Aber da treffe ich nicht die Entscheidung, ob wir die Therapie einstellen oder nicht, sondern da frage ich die Neurologen. Die haben dann die Techniken, mit EEG und akustisch evozierten Potenzialen, was es alles gibt, abzuschätzen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist das Ganze. Und die haben dann gesagt, das EEG sieht viel besser aus, als er aussieht. Und dann haben wir ihn natürlich weiter behandelt. Also ich treffe nur die Entscheidung, wo ich der Meinung bin, das ist jetzt mein Fachgebiet. Also reine Intensivmedizin oder ein kardiologisches Problem oder ein Lungenproblem. Aber dann ist eigentlich die gängige Praxis, ich treffe die Entscheidung lieber allein.
Ich dachte, Ihr Krankenhaus sei nur für Soldaten, aber das ist wohl nicht so, ne?
Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm ist ein normales Krankenhaus der Maximalversorgung. Wir haben etwa 20-30% Soldaten, der Rest sind Zivilpatienten. Mit dem Krankengut, das ein Haus dieser Größenklasse hat. Das heißt, was die medizinische Qualität angeht, auch was die materielle Ausstattung angeht, konkurrieren wir mit der Uniklinik. Also wir bilden uns ein, dass wir die gleiche Medizin machen wie die Uniklinik.
In Ulm, ne?
In Ulm. Ja, das ist nur in Ulm so. Ein Problem, bei allem ärztlichen Tun und natürlich besonders extrem auf einer Intensivstation ist, dass ich im Voraus nicht genau weiß, was bei einem Patienten passieren wird. Ob also die Therapie erfolgreich sein wird oder nicht. Und dass ich deswegen nicht richtig abschätzen kann, wie groß ist die Chance, dass der Patient gesund wird oder zumindest in einem akzeptablen gesundheitlichen Zustand einen gewissen Zeitraum noch zu leben hat. Ist hier die Frage, soll ich jemanden behandeln, der, wie auch immer ich da zu der Einschätzung komme, 10% Überlebenschance hat? Soll ich oder soll ich nicht? Die derzeit bei uns gültige Regelung ist, 10% Überlebenschance ist eine hervorragende Chance und natürlich wird so jemand behandelt. Das bedeutet aber, dass wenn ich 10 Patienten habe, von denen jeder 10% Überlebenschance hat, dass ich 9 Patienten unnötigerweise behandle, zu lange behandle, wahrscheinlich sehr aufwendig behandle und möglicherweise im Rahmen dieser Behandlung auch ziemlich leiden lasse. Sage ich, ich mache es bis 5%, bedeutet das, dass ich von 20 Patienten nur einen durchkriege. Was heißt nur? Aber den kriege ich durch. Es gibt überhaupt keine Antwort darauf, bis zu welcher Chance soll ich denn eigentlich einen Patienten behandeln, unabhängig davon, dass es natürlich noch ganz schwer ist, diese Chance überhaupt einzuschätzen. Vor einigen Jahren hatte ich mit einem Patienten zu tun, der im Röntgenbild das klassische Bild eines Lungenkarzinoms, eines Lungenkrebs hatte. Aber es hätte auch sein können, dass es eine komische Form einer Lungenentzündung ist. Ich war sehr sicher, dass es ein Karzinom ist. Aber wir sind der Meinung, und dazu stehe ich auch weiterhin, dass solange das nicht gesichert ist, man nicht einfach sagen kann, Sie haben eine bösartige Erkrankung und das war's. Wir haben bei diesem Patienten deswegen eine mikroskopische Untersuchung angestrengt, das heißt, er hat so eine kleine Operation gekriegt, ein bisschen Gewebe entnommen und danach wusste man, dass er wirklich einen Lungenkrebs hat, den man nicht mit vernünftiger Aussicht auf Erfolg behandeln kann. Von dieser Mini-Operation, es war wirklich eine ganz kleine Operation, hat sich der Patient nicht mehr erholt und er ist praktisch an der Folge dieser Mini-Operation gestorben. Das war nicht schlimm, wie er gestorben ist, aber er ist in der Folge gestorben. 4 oder 6 Wochen nachdem er gestorben ist, ist die Frau nochmal bei mir auf der Station vorbeigekommen und hat mich angegiftet. Warum ich ihren Mann noch so habe leiden lassen, das wäre doch klar gewesen, dass er stirbt, warum ich unbedingt ihn noch habe operieren lassen. Sie müssen sich vorstellen, welch ungeheurer Druck bei der Frau dahinter gewesen sein muss, nach so langer Zeit extra nochmal im Krankenhaus vorbeizukommen, um mir die Meinung zu sagen. Für sie war das ein klassisches Beispiel dafür, dass wir Medizin um der Medizin willen gemacht haben. Ich würde in einer vergleichbaren Situation wieder genauso entscheiden, zumal die Frau keine Vorstellung davon hat, wie ihr Mann gestorben wäre, wenn er nicht an der Folge dieser Operation gestorben wäre. Aber es bestand auch keine Chance, ihr das zu erklären. Für sie ist das klar, wir haben Medizin um der Medizin willen gemacht. Wie ist das denn eigentlich? Wird Intensivmedizin oder überhaupt Medizin um der Kunst willen gemacht? Ich fürchte, dass das ab und zu einmal passiert. Aber sicherlich sehr viel seltener, als in manchen Zeitungen steht. Dahinter steht zunächst die Frage, bis zu welcher Prozentsatzchance soll ich denn einen Patienten behandeln? Und wenn ich beschließe, wie gesagt, das ist eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl, wenn ich beschließe, dass ich bis zu einer Chance von 10% behandle, ist viel zu hoch gegriffen, ich muss weiter behandeln, aber wenn, dann bedeutet das, dass mir bei 9 Patienten die Angehörigen vorwerfen können, warum habe ich das alles gemacht. Ich weiß es vorher einfach nicht. Dazu kommt, dass gerade auf einer Intensivstation Entscheidungen häufig sehr schnell getroffen werden müssen. Wenn das Gehirn 3 Minuten nicht durchblutet ist, ist der Patient tot. Das heißt, wenn ich mir überhaupt eine Wahlfreiheit erhalten will, muss ich zunächst einmal behandeln. Und deswegen gilt die Regel, alles, was überraschend passiert, wird behandelt. Nur wenn ich vorher weiß, egal was passiert, ich will es nicht behandeln, dann wird das gesagt. Aber ansonsten gilt, alles, was überraschend passiert, wird behandelt. Da grübelt man manchmal selbst drüber, was man eigentlich gerade tut. Bei diesem Patienten, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, wo ich am Monitor eher gesehen habe, dass er einen Herzinfarkt hat, als die Frau und der Pfleger, die drin waren, für uns kam diese Situation sehr überraschend. Der Mann war 83 Jahre alt, hatte gerade einen Herzinfarkt relativ gut überstanden und es ging ihm gut. Und wir haben eigentlich damit gerechnet, der legt jetzt seinen Herzinfarkt aus und dann wollen wir mal gucken, wie es ihm hinterher geht. Und dann kriegt er für uns aus völlig heiterem Himmel heraus einen Herzinfarkt und tritt weg. Dann habe ich keine Zeit mehr zu überlegen. Und wir hatten uns das vorher nicht überlegt, was könnte passieren, was würden wir machen, wenn was passiert. Das heißt, ich habe angefangen, einen 83-jährigen Patienten zu reanimieren. Völlig erfolglos. Im Nachhinein war ich auch ganz froh. Aber ich habe keine Zeit mehr, das zu überlegen. Das spielt sicher mit, wenn diese Frage auftaucht, wird Intensivmedizin um der Kunst willen gemacht. Es spielt sicherlich auch mit, dass es einem natürlich schwerfällt, bei einem Patienten, den man lange behandelt hat, in den man viel an Arbeit und Engagement investiert hat, dann einfach zu sagen, ja okay, es geht jetzt eben wirklich nicht mehr. In einem früheren Krankenhaus ist mir das ganz kurz hintereinander 2-mal passiert bei ganz ähnlichen Patienten. Es waren beides Patienten, die über 50 Tage lang beatmet waren. Und es war damals so, da gab es eine Menge Komplikationen und auch viel Meinungsverschiedenheiten untereinander. Also jedenfalls war ich da ziemlich heftig dran beteiligt, dass die noch lebten und dass diese ganze Therapie so gemacht worden ist. Und der eine Patient erlebte dann wieder einen Einbruch, den weiß ich wie vielten. Nur, dass jetzt dazu kam, im Gegensatz zu den Einbrüchen, die er vorher hatte, dass nicht ein Organ nicht mehr tat, sondern dass es jetzt eine ganze Reihe Organe waren. Und dann kam wieder diese Standardfrage, meistens ist es ja doch das Pflegepersonal, das dann fragt, wollen wir nicht aufhören? Und ich merkte genau, die bereden untereinander diese Frage, wollen wir jetzt nicht aufhören? Und sie trauten sich nicht, mir diese Frage zu stellen, weil der Hausding hat sich da so reingehängt und der hat da so viel gemacht, das können wir jetzt nicht machen. Also die wollten sozusagen, um mich ein bisschen zu streicheln, meinten sie nicht. Und ich sagte, nein, wir haben den jetzt 56 Tage beschnauft, es geht nicht und jetzt schalte ich die Beatmungsmaschine an. Scheint aber eine besonders schwierige Entscheidung zu sein. Bei der anderen Patientin, auch 55 Tage beatmet, das war übrigens noch was ganz Interessantes bei dieser Frau, die kam also mit einer ziemlich üblen Pneumonie, hat es dann nicht mehr verschnauft, hat also nicht ausreichend Luft gekriegt, wurde dann beatmet. Und es hat dann sehr lange gedauert, sie von dieser Maschine wieder wegzukriegen. Und das zum Thema Apparatemedizin. In der Phase des Abtrainierens von der Maschine war sie es, die immer wieder an die Maschine wollte. Weil wenn sie selbst atmen sollte, hat sie nicht genug Luft gekriegt. Und wenn sie an die Maschine kam, hat sie genug Luft gekriegt. Und das war dann immer ein Kampf zwischen uns und der Patientin. Wir wollten sie abtrainieren und sie sollte ruhig ein bisschen Atemnot haben und noch ein bisschen weiter selbst schnaufen. Und sie wollte an die Maschine. Also nur das auch zum Thema Maschinen. Die werden von den Patienten häufig als Hilfe empfunden und nicht als Belastung. Also wir haben diese Frau von der Beatmung wegbekommen. Schließlich haben sie auf die Normalstation gelegt. Dann ist sie noch einmal entgleist, haben sie wieder beatmet, wieder abtrainiert. Und dann habe ich dem Kollegen, auf dessen Station ich sie dann gelegt habe, gesagt, und ich nehme sie nicht wieder zurück. Wenn sie nochmal entgleist, kommt sie nicht mehr auf die Intensivstation. Sie ist dann noch nach Hause gekommen und ist dann relativ bald gestorben. Wir lesen da immer sehr aufmerksam die Zeitung. Können Ärzte nicht aufhören? Ja, das stimmt. Manchmal fällt es schwer zu sagen, das war's jetzt. Oder die andere Situation, die ich Ihnen vorhin schon mal sagte, wann soll ich eigentlich den Absprung kriegen? Wenn ein Patient trotz aller Therapie ganz langsam schlechter wird,
Man merkt, nichts packt. Aber es geht so langsam, dass sich einfach die Frage stellt, warum soll ich denn heute sagen, wir hören auf, wenn ich es gestern nicht gesagt habe? Es gibt, wenn man dann so jeden Tag dabei ist, so gar kein Kriterium, warum man sagen soll, jetzt ist es aber anders als gestern und vorgestern. Es wurde gerade am Tisch auch gefragt, wie ist das denn mit der rechtlichen Situation? Also, wir betreiben eine Menge Gerichtsmedizin. Nicht nur auf der Intensivstation, sondern überall. Wir machen eine Menge Medizin für den Staatsanwalt. Es ist ganz eindeutig so, dass man vor dem Richter, dass man nicht verknackt wird, weil man einen Patienten zu lange behandelt hat. Dass man aber sehr wohl verknackt werden kann, wenn man ihn zu kurz behandelt. Vor einigen Jahren, auch inzwischen ist das schon 10 Jahre oder 9 Jahre her, ist eine Ärztin in Bremen verurteilt worden, weil sie ihre 86-jährige Patientin, ihre eigene Patientin, die sie kannte, weil sie die zu Hause hat sterben lassen. Die Angehörigen haben sie hinterher verklagt, sie hätte sie ins Krankenhaus einweisen müssen. Dafür hat die Frau, die Ärztin, 6 Monate mit Bewährung bekommen. Hätte sie 12 Monate bekommen, wäre sie ihre Approbation los gewesen und hätte auch noch einen neuen Beruf sich suchen können. Vor einiger Zeit bin ich, als ich noch in Wildbad gewohnt habe, Notarzt gefahren und da lag so ein Notarztprotokoll rum. Das gehörte da nicht hin, aber es lag halt rum und ich habe das halt so gelesen, während wir so mit Tatütata durch die Gegend fahren. Und ich frage den Fahrer, sag mal, was habt ihr denn da gestern gemacht? Da ging aus dem Notarztprotokoll hervor, dass die Doktorin, die am Tag vorher Dienst hatte, eine 93-jährige Patientin reanimiert hat. Erfolglos, aber immerhin. Ich frage, sag mal, was sollte das denn? Tja, die alte Frau lag halt tot zu Hause. Und die Angehörigen haben es nicht geschafft, einfach zu sagen, ja okay, sie ist tot und jetzt kommt der Hausarzt und schreibt den Totenschein, sondern die Angehörigen haben den Notarzt gerufen. Und der arme Notarzt, was soll er denn machen, wenn er sich dann da hinstellt und sagt, ihr seid wohl nicht mehr ganz klar, und dann gibt es Ärger. Also hat sie, ich stelle mir das ganz furchtbar vor, und naja, das Protokoll sah auch so aus. Trotzdem, in so einer Situation würde ich das wahrscheinlich auch machen. Denn bevor ich hinterher dem Richter erklären muss, warum ich eine 93-jährige Frau nicht reanimiere und dann immer noch nicht sicher bin, ob er das einsieht oder nicht, mache ich das erstmal und behaupte hinterher, es hat halt nicht funktioniert. Komischerweise holt man immer die Leute wieder, von denen man denkt, dass man sie nicht kriegt und wo man sich hinterher nicht auch fragt, was habe ich da eigentlich gemacht? Also ich habe mal in Heidenheim einen 40-Jährigen versucht zu reanimieren. Der lag, im Nachhinein haben wir eigentlich gar nicht genau gewusst, warum auch der auf der Intensivstation lag. Das irgendwie, da passieren manchmal so Irrtümer, nicht? Der kam halt mit dem Notarzt rein, wurde auf der Intensivstation abgelegt, hing dann am Monitor und wir machten gerade Übergabe, also ich hatte Tagdienst, der Nachtdienst war da und der Oberarzt war da, der Hintergrund hatte. Und wir überlegten gerade, was macht der hier eigentlich? Das EKG sah normal aus, der Patient war völlig beschwerdefrei und wir versuchten gerade rauszukriegen, was um alles in der Welt hat diesen Patienten auf die Intensivstation gebracht. Und plötzlich kriegt er auf dem Monitor eine Nulllinie. Das Herz hört einfach auf zu schlagen. Dann wussten wir, was er da machte und dann haben wir ihn reanimiert, also 2 Assistenzärzte, wir waren beides Altassistenten, kannten uns beide auf der Intensivstation aus. Ein Oberarzt, der seinen Beruf konnte und weil ansonsten Ruhe auf der Intensivstation war, ausreichend Pflegepersonal. Wir haben diesen 40-jährigen Patienten nicht gekriegt. Das Herz hat nicht einen einzigen Zucker mehr getan. Da die Angehörigen eine Obduktion verweigert haben, haben wir keine Ahnung, woran der gestorben ist. Ich weiß genau, wie ich mich gefühlt hätte, wenn das 2 Stunden, oder wie der Diensthabende sich gefühlt hätte, wenn das 2 Stunden später passiert wäre. Da wäre er nämlich alleine gewesen. Er hätte ihn auch nicht wieder gekriegt und hätte gedacht, er hat alles falsch gemacht und ist zu blöd, einen Patienten zu reanimieren. Aber so waren das Bedingungen, die waren mehr als optimal. Und er ist halt nicht wiedergekommen. Und dann reanimiert man jemanden halbherzig, eigentlich nur, damit man noch was gemacht hat und damit man hinterher behaupten kann, wir haben ja. Und der Patient kommt und ist hinterher wieder relativ fit und man fragt sich, in was für ein Restleben habe ich den jetzt eigentlich reanimiert? Es werden viele Röntgenuntersuchungen, viele zusätzliche Untersuchungen gemacht, nur dafür, damit man hinterher vor dem Richter nachweisen kann, dass man alles gemacht hat. Also diese ganze Überlegung, auch in der normalen Medizin, nicht Intensivmedizin, könnte man in Deutschland nicht eine Menge an Röntgenstrahlen sparen, so im Rahmen von Strahlenschutz? Könnte man. Müsste man aber erstmal den Staatsanwälten erklären, dass man nicht in jeder Situation ein Röntgenbild braucht. Die Sorgfalt eines Großteils unserer Medizin wird von den Juristen nach der Anzahl der angefertigten Röntgenbilder beurteilt. Also, wenn ein Patient, was Harmloseres, wenn ein Patient mit dem Fuß umgeknickt ist und in der Ambulanz wird kein Röntgenbild gemacht, dann wird das hinterher vom Richter als nicht ausreichende medizinische Versorgung dargestellt. Das zum Thema Strahlenschutz. Das ist ganz interessant, wie viel wir Röntgen, bloß damit der Richter uns hinterher nicht sagt, wir hätten aber keine sorgfältige Medizin betrieben. Und so ist das auch auf der Intensivstation, dass man manchmal etwas nur deswegen tut, damit man hinterher nicht im Knast landet. Wir tun oder wir müssen manchmal etwas tun wegen des schlechten Gewissens der Angehörigen. Ich glaube, dass das in Altersheimen und geriatrischen Abteilungen häufig ist. Auf der Intensivstation passiert uns das immer wieder. Wir haben im Augenblick einen Patienten, der sich langsam erholt. Als wir ihn bekommen haben, ging es ihm noch sehr schlecht, so dass man mit ihm praktisch nicht reden konnte. Wir haben die Angehörigen gebeten, ihn zu besuchen. Wir sagen auch den Angehörigen, wie sie mit den Patienten umgehen sollen. Dass die ratlos sind, ist ja klar. Also wir sagen denen, setz dich ans Bett, halt Händchen, red nicht die ganze Zeit. Wir geben da schon Hilfestellung. Jedenfalls erkundigte sich die Frau von diesem Patienten am Telefon, ja, kann man mit ihm reden? Dann haben wir gesagt, nein, ja, dann brauche ich ja auch nicht zu kommen. Am nächsten Tag das Gleiche. Inzwischen kommen sie so pro Tag für knapp 10 Minuten und wenn sie dann merken, dass er nicht so ganz geordnet redet, dann gehen sie wieder, weil man kann sich mit ihm ja nicht vernünftig unterhalten. Er ist jetzt nicht mehr so krank, dass er uns braucht und wir sind der Meinung, dass man ihn in ein kleineres Kreiskrankenhaus verlegen kann, weil wir unsere Betten ganz gerne für jemand anderen hätten. Jetzt werden die Angehörigen kiebig. Weil für den Vater ist natürlich nur das Beste gut genug. Und wenn es nicht das Bundeswehrkrankenhaus ist, dann muss es die Uniklinik sein. Und warum wir den Patienten, wenn wir ihn schon unbedingt verlegen wollen, nicht an die Uniklinik verlegen? Auch gesagt, die werden sich bedanken. Aber sie selbst haben keine 10 Minuten Zeit für ihn. Vor einiger Zeit ist eine alte Frau bei uns gestorben. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass die Kinder sich eigentlich schon länger nicht mehr so gut um sie gekümmert haben. Die war fit, die ist noch selbst Auto gefahren mit ihren 83 Jahren. Aber so richtig, um sie gekümmert haben sie es doch nicht. Die hat eine Meningokokken-Meningitis bekommen. Und obwohl wir relativ schnell reagiert haben, also eigentlich so schnell, wie man da drauf kommen kann, ist sie gestorben. Wir haben den Angehörigen das ausführlich erklärt. Es läuft ein Prozess gegen den Oberarzt unserer Normalstation, warum er die Patientin nicht eher auf die Intensivstation gelegt hat. Ich bin absolut sicher, dass der letzte Grund dafür das eigene schlechte Gewissen ist. Und das dürfen wir jetzt ausbaden. Ich habe den Eindruck, dass manchmal die Anforderungen, die an das Pflegepersonal überhaupt und natürlich auf unsere Intensivstation gestellt werden, die Ursache darin hat, dass die Angehörigen wissen, wie sie sich eigentlich um den Vater oder die Mutter hätten kümmern müssen. Sie haben es nicht getan. Aber jetzt sollen wir das bitte tun. Das schlechte Gewissen der Angehörigen ist für uns häufig ein Problem. Dieses schlechte Gewissen schlägt dann auch Wellen dahingehend, dass man mit denen nicht vernünftig drüber reden kann, ob man die Therapie einstellt. Komischerweise sind das dann auch die Leute, die meisten sagen, ja, aber kann man nicht und geht es nicht. Kürzlich meinte ein Patient, ja, aber er hätte doch in der, ein Angehöriger, aber er hätte doch in der Zeitung gelesen, dass manchmal Leute noch nach einem halben Jahr aus dem Koma aufwachen. Und er meinte damit seinen Vater, der zwar erst 70 Jahre alt war, aber eine generalisierte Arteriosklerose hatte. Das heißt, alle Gefäße waren so extrem verkalkt, dass er also von dem, vom biologischen Alter her war der gut über 100. Und dann war er halt weggetreten. Ja, aber es gibt doch Leute, die nach einem halben Jahr aus dem Koma aufwachen. Eine andere Frage, die uns bewegt, im Bundeswehrkrankenhaus weniger als in anderen Krankenhäusern: Können wir das eigentlich bezahlen, was wir tun? Und wie lange noch? Es gibt inzwischen Statistiken, und es ist ja erstaunlich, dass es diese Statistiken überhaupt schon gibt. Das letzte Jahr im Leben eines Menschen verursacht die höchsten medizinischen Kosten. Der nächste Gedankenschritt ist ja klar. Nicht? Wüsste man, wann das letzte Jahr angebrochen hat, könnte man sich eine Menge Geld sparen, das heißt sich. Sie brauchen ja nur auf Ihren Gehaltszettel gucken und sich überlegen, wie viel Krankenkasse Sie eigentlich bezahlen wollen. In Amerika ist das folgendermaßen geregelt. Wir hatten vor einiger Zeit einen Patienten, der eine Herztransplantation brauchte. Und er war hier im Herzzentrum in Berlin abgelehnt worden, weil er zu viele Begleiterkrankungen hatte. Und wir haben gesagt, nein, du kriegst kein neues Herz. Da er sich das leisten konnte, ist er mit meinem damaligen Chef nach Houston geflogen. Da ist das berühmteste, was es überhaupt gibt. Auch so ein bisschen unter dem Gedanken, Houston liegt in der Nähe von Mexiko und da wird man sich wahrscheinlich auch ein Herz kaufen können, was in Deutschland nun wirklich nicht geht. Mein Chef erzählte dann, es war ganz interessant, also auch in Houston kann man sich ein Herz nicht kaufen. Wird man wahrscheinlich schon nach Mexiko müssen. Aber in Amerika läuft das Gesundheitswesen folgendermaßen. Das erste Gespräch, was dieser Patient in dieser berühmten Klinik in Houston hatte, war nicht mit einem Arzt, sondern mit dem sogenannten Sozialberater. Dieser Sozialberater sagte ihm, eine Herztransplantation kostet mit allem, was dazugehört, etwa $500,000. Haben Sie die? Dann musste er auf dem Tisch des Hauses den Nachweis blättern, dass er $500,000 bezahlen kann. Der konnte das. Daraufhin wurde das aktenkundig gemacht und danach hat er das erste Mal einen Arzt gesehen. Und die waren dann der Meinung, ja, okay, du kommst bei uns auf die Liste, aber nur ganz normal auf die Liste. Also nicht so nach dem Motto, leg noch $100,000 drauf und dann werden wir da schon was schaukeln, sondern er kommt auf die Liste. Das hat dann in Deutschland dazu geführt, dass die in Berlin gesagt haben, was die in Houston können, können wir auch. Und dann ist er bei uns auch auf die Liste gekommen, ist aber auf der Warteliste gestorben. So ist das in Amerika. Dieses Land der unbegrenzten medizinischen Möglichkeiten, die machen die beste Medizin der Welt. Für die, die sie sich leisten können. Für den Durchschnitt ist die Medizin in Amerika schlechter als bei uns. Also weltweit dürften wir für die Masse der Bevölkerung in Deutschland oder in der Schweiz die beste Medizin haben, die es überhaupt gibt. Das ist auch die Frage, ob wir uns das leisten können. Vor einiger Zeit hatte ich mit Engländern zu tun, die waren der Meinung, die spinnen, die Deutschen. Die haben das in ihrer vornehmen Zurückhaltung gesagt. Die spinnen, die Deutschen.
Waren das Bundeswehrangehörige?
Die Engländer gehörten der britischen Armee an, ja. Kürzlich las ich im Ärzteblatt, in Amerika wird über eine aktive Sterbehilfe breiter diskutiert als bei uns. Auf die kritische Frage einer praktizierenden Ärztin, ob die schlechte medizinische Versorgung nicht zum Todeswunsch eines unzureichend versorgten Patienten beitragen könnte, wurde geantwortet, dass ein Töten dieses Menschen angesichts der existierenden sozialen Umstände die humanere Lösung sein könnte. Mit anderen Worten, eine Gesellschaft versorgt ihre kranken Mitglieder nicht mit ausreichender medizinischer Versorgung, bietet ihnen aber die rechtliche und medizinische Möglichkeit des Getötetwerdens. Es gibt, jetzt weiß ich nicht, ob in Deutschland oder in Europa, eine Studie, die ganz, ganz wenig Echo gefunden hat. Und zwar hat man Patienten, die ganz ernsthaft darum gebeten haben, dass man sie sterben lässt oder dass man sie umbringt. Also die nach den holländischen Kriterien hätten umgebracht werden können. Solche Patienten hat man untersucht, daraufhin, ob sie wirklich sterben wollen, und hat ihnen anschließend eine vermehrte menschliche Zuwendung zukommen lassen. Und dann hat man sie wieder untersucht. Danach wollten noch 8 oder 13% sterben. Das heißt, dieser Todeswunsch hat was mit nicht vorhandener Zuwendung zu tun. Und diese Studie passt nicht in die gegenwärtige Diskussion und in die herrschende Ideologie. Und deswegen habe ich die einmal kleingedruckt gesehen. Das war mein Fehler, die nicht sofort rauszuschneiden, weil ich habe gedacht, naja, in der Diskussion wird die ja noch öfter zitiert werden. Ja, Irrtum, die wird nicht zitiert, weil sie passt nicht. Ja, und die Amerikaner sehen das sowieso alles viel pragmatischer. Bei uns im Bundeswehrkrankenhaus ist das Ganze noch relativ einfach. Wenn ich mir Medikamente aus der Apotheke bestelle, die mal eben 30.000 oder 50.000 Mark kosten, dann kriegen wir die. Ich habe eine Zeit lang in einem zivilen Krankenhaus gearbeitet, im Kreiskrankenhaus in Heidenheim. Da fragte mich mein Chef vor versammelter Mannschaft und ohne dass ich vorgewarnt war, Herr Hausting, auf Ihrer Station sind im letzten Jahr 2.000 Mark mehr ausgegeben worden als im Durchschnitt. Wofür haben Sie das Geld ausgegeben? Hätte mich wenigstens vorwarnen können und keine Antwort geben, ist ganz ungünstig. Das wird sicher noch viel extremer werden und wie lange wir das bezahlen können, weiß ich nicht. Wir versuchen auf unserer Station, und ich denke, dass das deutlich geworden ist, unsere Patienten ganzheitlich zu behandeln. Wir reden mit ihnen nicht nur über ihre Krankheit, sondern über alles mögliche andere. Wir kümmern uns um die Leute, die einen Selbstmordversuch hinter sich haben. Und das war auch ganz interessant. Also bei uns im Bundeswehrkrankenhaus kommen ganz wenige Leute mit Selbstmordversuch. In Heidenheim, also Kreiskrankenhaus, hatten wir pro Woche mindestens einen. Und ich habe mich mit diesen Leuten immer sehr ausführlich unterhalten, häufig noch mehrfach, manchmal auch noch mit den Angehörigen und dann versucht rauszukriegen, woran es denn liegt. Es hat zu einem sehr engagierten Streitgespräch später geführt mit einer Frau, die, ich glaube hier im Kreiskrankenhaus in Böblingen, so eine Gruppe macht, um Selbstmörder hinterher zu betreuen, die Frau Lubkoll. Und ich wollte von ihr einfach wissen, wie sie das denn machen, und kriegte überhaupt keine Auskunft darüber. Und alles, was sie sagte, war, die Ärzte haben dafür ja keine Zeit. Und habe ich gesagt, also das kann ja sein, aber wir nehmen uns die Zeit und wir haben sie auch. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, was sie da noch an guten Erfahrungen beitragen können. Unsere ganze Diskussion ging nur darum, dass Ärzte dafür keine Zeit haben und dass deswegen eine solche Einrichtung eigentlich überall wünschenswert war. Und mein Einwand, dass wir das damals im Kreiskrankenhaus Heidenheim eigentlich schon getan haben, wurde als Angriff auf ihre Arbeit gewertet. Es war ein ganz unerfreuliches Gespräch. Und immer wenn ich jetzt Frau Lubkoll sehe, versuche ich dieses Thema auch sorgfältig zu umschiffen. Hat mich trotzdem etwas gewundert, warum das dann zu einem Gegeneinander führt. Wenn wir Patienten ganzheitlich behandeln, bedeutet das auch, dass wenn es einem Patienten schlecht geht oder er stirbt, das unserem Personal oder den Doktors durchaus nahe geht. Ich habe das vorhin schon ein paar Mal gesagt, bei uns wird viel gelacht auf der Station, aber bei uns darf auch geheult werden. Und wenn das so ist, dann soll darüber keiner lachen. Das stand in diesem Artikel in der Geo, dass das auf Intensivstationen streng verboten sei. Kürzlich ist einem unserer Pfleger, auch noch einem der Jüngsten, ganz kurz hintereinander drei Patienten gestorben. Der hat geheult wie ein Schlosshund. Und dann durfte er das. Ich habe bei der Vorbereitung für dieses Referat unsere Schwestern, also das gesamte Pflegepersonal, gefragt, ob sie eigentlich schon mal anlässlich des Todes eines Patienten geweint hätten. Mehrfach. Nicht immer, aber durchaus. Und es ist wichtig, das sollen sie. Und da wird nicht drüber gelacht. Und wenn das dann soweit ist, dann lässt man den halt eine Weile heulen und dann geht irgendeiner nach und versucht zu trösten. Ich wurde vorher gefragt, wie kommt man damit eigentlich klar? nun ja erstens damit, dass Intensivmedizin eben nicht bedeutet, dass andauernd nur gelitten und gestorben wird und die ganze Therapie für die Katz ist. 10% unserer Patienten sterben. Und nicht um jeden Patienten gibt es einen Beweis wie ausgeprägtes Ringen, wo man hinterher enttäuscht ist, dass er jetzt doch tot ist. Ein Teil dieser Patienten ist einfach alt oder krank und man lässt ihn in Frieden sterben und das ist in Ordnung. Das heißt, neben dieser Situation, wo es einem wehtut, dass ein Patient stirbt und wo die ganze Leidensgeschichte vorher wirklich dazu geeignet ist, dass jemand in die Nieren geht, gibt es auch eine ganze Menge Erfolgserlebnisse und manchmal auch sehr schöne und ganz überzeugende. Und es gibt auch Erfolgserlebnisse, die sehr was mit Intensivmedizin zu tun haben. Der erste richtige Notfall, den wir auf unserer Intensivstation hatten, war so etwas. Da waren wir noch gar nicht richtig eingerichtet. Also wenn man so anfängt, dann überlegt man sich, was ist ein internistischer Notfall und was brauchen wir? Und unser erster Notfall war ein Patient, noch dazu ein Kollege, ein Arzt, der dachte, er hätte eine Nierenkolik. Und wir konnten ihn zunächst nicht davon überzeugen, dass das eigentlich nicht so ganz sein konnte. Und als es dann schon ziemlich spät war, stellte sich heraus, dass er nicht eine Nierenkolik hat, sondern ein geplatztes Aortenaneurysma. Ihm ist die Körperhauptschlagader im Bauch geplatzt. Das erfordert einen ziemlichen Aufwand an Material. Und eine innere Intensivstation ist darauf normalerweise nicht eingerichtet, weil so ein Volumenproblem, das heißt, man muss innerhalb kürzester Zeit irrsinnige Mengen von Blut in den Patienten reinpumpen. Diese Mengen sind einfach nicht da und wenn, dann auf einer anästhesistischen Intensivstation, weil die dieses Problem von großen Verletzungen kennen und von großen Operationen kennen. Das führte jedenfalls bei uns dazu, dass unser damals noch sehr dünnes Personal komplett sich um den Patienten kümmerte. Es war gerade zur Zeit des Schichtwechsels. Das gesamte Personal der anästhesistischen Intensivstation bis auf 2 Leute bei uns war. Das heißt also 2 komplette Schichten bis auf 2 Leute. Sämtliche Ärzte von den Anästhesisten, also die da drüben waren, waren bei uns und wir. Uns hat sich keiner gelangweilt. Die hatten alle was zu tun. Und der Patient ist, zumindest was diese Situation angeht, durchgekommen. Das tut einem einfach gut. Wenn er nicht so alt gewesen wäre, hätte er es wirklich überlebt. Er ist letztlich an den Folgen dieser ganzen desolaten Kreislaufsituation gestorben, aber nicht akut, sondern relativ später, sodass man auch nicht sagen kann, was habt ihr denn da gemacht? Das Ganze war berechtigt, das Ganze hat funktioniert und es hat gut funktioniert und es hat gezeigt, dass Intensivmedizin eben auch richtig was reißen kann. Und es war wirklich knapp, der hätte es auch überleben können. Und das sind dann so die Dinge, von denen man dann auch lebt oder von denen unser Personal lebt, dass sie sagen, ja, aber meistens ist ja das, was wir tun, ganz sinnvoll und hilft dem Patienten. Aktive und passive Sterbehilfe. Würde ich einen Patienten auf seinen Wunsch hin umbringen oder ihm die Möglichkeit geben, sich umzubringen? Nein. Ich bin ohne jedes Wenn und Aber gegen aktive Sterbehilfe und bin der Meinung, dass wir versuchen sollten, einen Patienten, der so ernsthaft wünscht, dass er jetzt stirbt, dass wir dem mehr Zuwendung angedeihen lassen. Ich habe keine Probleme mit passiver Sterbehilfe und ich bin bereit, die Nebenwirkungen meiner Medikamente in Kauf zu nehmen, zum Beispiel wenn ich die Schmerzen oder die Atemnot eines Patienten behandle. Das kann eben sein, dass wenn ich die Atemnot eines Patienten mit Morphium behandle, dass er dann das Atmen einstellt. Ich akzeptiere diese Nebenwirkungen. Aber bei mir bekommt kein Patient Valium oder Morphium oder irgend so etwas Ähnliches, damit er stirbt. Ich mache nicht jede Therapie, die mir zur Verfügung steht, bei jedem Patienten. Wir legen schon mal fest, dass wir sagen, bis zu welcher Grenze wir gehen. Und wenn ein Patient zu krank oder zu alt ist, legen wir fest, welche medizinischen Maßnahmen reichen müssen. Wenn sie reichen, ist es gut. Und wenn sie nicht reichen, war es das auch. Die harten Kriterien dafür sind ganz schwer aufzuzählen. Eigentlich weiß ich sie nicht. Ich habe ganz wenige starre Regeln. Und immer wenn ein neuer Assistenzarzt auf die Station kommt, möchte er die gerne kennenlernen. Und es ist ganz schwer. Und immer wenn die ihre 6 Monate rum haben, verstehen wir uns gut. Aber dann geht er ja und dann muss der Nächste sich an diese Spielregeln gewöhnen. Dass es so wenig starre, feste Regeln gibt, macht die Weiterbildung schwierig und macht es schwierig, ein Referat wie dieses zu halten. Und was hat diese ganze Arbeit mit meinem Christsein zu tun? Ich kann nicht sagen, dass der Umgang mit einem Patienten, die Sterbebegleitung oder auch die Art und Weise, wie ich einen Patienten begleite oder sterben lasse, etwas damit zu tun hätte, dass mir ein Bibelvers groß wichtig geworden wäre, ich den Eindruck gehabt hätte, der passt jetzt. Das stimmt nicht ganz. Ich kenne einen Bibelvers, der zur Intensivmedizin passt. Der steht in Sprüche 19, 31, glaube ich. Aber ich kann nachgucken, ich habe es rausgeschrieben. Eine Lehrerin dieser Bibelschule hat einmal behauptet, in ihrer Bibel könnte dieser Vers gar nicht drinstehen, aber steht drin. Da steht nämlich, gibt starken Wein denen, die am Umkommen sind, und starkes Getränk denen, die betrübt sind.
1931?
Ja, sonst muss ich nochmal nachgucken. Ich habe es rausgeschrieben. Mhm. Ist das der?
Nee, 19 gibt's nicht.
Ach so, dann ich.
Doch, nee.
Nee, also ich finde den. Hey, Sprüche 31, 6 und 7. Gibt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, und Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken.
Ja.
Hm. Etwas anderes, wo ich gedacht habe, oh, das hat jetzt was mit biblischen Prinzipien zu tun, war die Situation vor ein paar Wochen, als eigentlich die Gemeinschaft in Ulm darauf gewartet hat, dass ich eine Bibelarbeit halte, aber auf meiner Station gerade ein Patient gestorben ist, und weil der erstickt wäre, beziehungsweise erstickt ist, ich auch den Eindruck hatte, dass ich ihm dafür ausreichend Morphium geben muss und es vielleicht besser ist, wenn ich das tue und es nicht der Assistenzarzt tut. Und da habe ich auch gedacht, ich könnte ja jetzt auch gehen und sagen, ich habe was Wichtiges Geistliches vor. Ich werde das der Gemeinschaft in Ulm gelegentlich nochmal erklären, dass ich bei einem sterbenden Patienten geblieben bin und keine Bibelarbeit gehalten habe. Ansonsten kann ich das so nicht sagen, dass mir ein Vers deutlich wird und ich darin mein Christsein mit meiner Arbeit auf der Intensivstation zusammenbringe. Was ich gerne möchte ist, dass es meinen Patienten, aber auch dem Personal, das auf dieser Intensivstation arbeitet, gut geht. Ich möchte gern, dass dem Patienten wirklich geholfen wird, meistens zunächst einmal medizinisch. Und ich möchte gern, dass das Personal mit der Arbeit klarkommt, weil ich denke, wenn die Station arbeitet und mit der Arbeit klarkommt, dass es dann auch gut mit den Patienten umgehen wird. Die Vorstellung, die ich immer wieder höre, dass man als Arzt und Christ sterbende Patienten doch auch geistlich begleiten kann, hat mir früher viel Not gemacht und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich das nie geschafft habe. Ich habe es auch bisher nicht geschafft. Manchmal fand ich es richtig schade. Bei uns ist mal ein Patient gestorben, wo die Frau sich hinterher darüber beklagt hat, dass es nicht gereicht hat, dass der Pastor der eigenen Gemeinde noch zu ihm gekommen ist. Und ich habe gedacht, ja, das hätte ich ihr nur auch helfen können. Normalerweise und auch in dieser Situation ergeben sich aber gute geistliche Gespräche nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht, woran das liegt. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass man als Pflegepersonal, als Arzt und als Recht, als Oberarzt, das hängt alles an mir. Was ich sage, das passiert da einfach, in einer wahnsinnigen Machtposition ist. Und der Patient sich gegen mich in keiner Weise wehren kann. Und wenn ich dem ein Gespräch reindrücke, kann er nichts machen. Das ist die eine Sorge, die ich habe. Die andere Sorge ist, was mag ein Patient denken, wenn ich ihm sage, wie ist das denn, sind Sie auf das Sterben und auf den Tod vorbereitet? Was wir auf der Intensivstation natürlich auch merken ist, dass Patienten, die sich nicht längerfristig auf Sterben und Tod vorbereitet haben, in diesen letzten Tagen oder Stunden auch nicht mehr. Und da unsere Patienten meistens auch zu krank sind, werden sie auch so weit sediert, dass sie eine Menge nicht mehr mitbekommen oder wir zumindest nicht mehr wissen, was sie mitbekommen und deswegen eine vernünftige Kommunikation nicht möglich ist. So. Jetzt wäre ich fertig.